بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله تعالى بامس من هاتسجن الله زيجن ونتهايل من هاتسجكاية من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم شبتويجة dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wie ich gerade verstanden habe vom Vorwort, hat der Redner Alhamdulillah gestern über einige Dinge gesprochen vor dem eigentlichen Ehevertrag. Das heißt also, wie sucht man sich den richtigen Ehepartner aus, auf was achtet man und so weiter und so fort. Und das freut mich, weil dann können wir uns dem eigentlichen Thema, was wir heute behandeln wollen, widmen. Denn das Thema lautet die islamischen Regeln über den Ehevertrag. Und dieser Ehevertrag, mein Vortrag war eigentlich dreigeteilt. Der erste Teil des Vortrages geht um alles, was vor dem Ehevertrag geschieht. Der zweite Teil ist der Ehevertrag an sich, welche Regeln damit zusammenhängen. Und der dritte Teil des Vertrages, oder der dritte Teil des Vortrages ist dann, wie man diesen Vertrag auch dann wieder auflösen kann. Okay? Und deswegen dieser Vortrag, inshallah ta'ala, heute zwischen Dhuhr und Asr jetzt, wird sein in Bezug auf ein bisschen vor dem Ehevertrag, Kleinigkeit, und dann über den Vertrag an sich, darum geht es. Und dann später, inshallah ta'ala, nach Maghrib, richtig, wird dann der Vortrag, inshallah, sein über, wie kann man diesen Vertrag, den man eingegangen ist und bereut hat, dass man eingegangen ist, wie kann man ihn dann wieder auflösen, aber auf islamisch korrekte Art und Weise, und welche Möglichkeiten gibt es dazu? Ja. Und zwar, wenn man den Ehepartner aussucht und so weiter und so fort, das ist ein langes Thema, ein großes Thema. Schade, wurde das gestern gut abgedeckt. Es gibt einen Aspekt, den wir heute behandeln möchten, inshallah ta'ala. Kurz eine kleine Vorwarnung. Vielleicht der Vortrag gestern hat eure Herzen ergriffen. Und der Vortrag morgen, inshallah ta'ala, wird eure Herzen ebenfalls ergreifen. Aber wir werden heute mehr uns juristischen Themen widmen. Wir werden uns heute mehr widmen Themen, die mit den Regeln zu tun haben. Die islamischen Fiqh-Regeln über den Heiratsvertrag. Die erste Angelegenheit ist, jemand hat jetzt, alhamdulillah, den Hadith des Propheten s.a.w. umgesetzt, hat sich schlau gemacht, welche Schwester oder umgekehrt, welcher Bruder ist geeignet für sie als oder ihn als Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Jetzt im Islam gibt es etwas, was man Khitbah nennt. Khitbah ist sozusagen die Tatsache, dass man seinen Heiratswunsch zum Ausdruck bringen möchte. Diese Sache ist auch im Koran al-Karim verankert. Und wenn man Bescheid weiß über die Regeln der Khitbah, dann kann man seine Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber beweisen, auch in Dingen, die nicht rein gottesdienstlicher Natur sind. Und das ist eine Sache, da möchte ich immer wieder darauf hinweisen. Man kann als Muslim durch den Tag leben und sagen, ich bete meine Gebete und so weiter und so fort, mache die Sachen, die Pflicht sind. Aber wenn man, je mehr man weiß, desto mehr kann man Allah zeigen, dass man sich ihm in jeder einzelnen Situation ergibt und unterwirft. Sodass man dafür belohnt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine Sache ist eben die Angelegenheit mit der Khitbah. Die Khitbah-Sache, liebe Geschwister, bedeutet, wie wir gesagt haben, dass man seinen Heiratswunsch zum Ausdruck bringt. Die Frage, die wir uns jetzt stellen möchten, ist, wie macht man es und welche Bedingungen gibt es dafür? Beziehungsweise, darf man das jeder Frau gegenüber ausdrücken? Sicherlich nicht. Die Frauen sind unterschiedlicher Art. Und wenn ich jetzt rede, liebe Geschwister, wie heißt es, aus Sicht des Mannes, dann sage ich das, weil ich meistens mit Leuten rede, die von mir Männer sind, logischerweise. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch umgekehrt gilt. Manchmal ja, manchmal nein. Kann man im Einzelnen dann, inshallah ta'ala, klären. Wie dem auch sei. Wenn man seinen Heiratswunsch zum Ausdruck bringen möchte, dann, liebe Geschwister, eine Frau ist unterschiedlich, die Frauen sind von unterschiedlicher Kategorie. Es gibt Frauen, gegenüber denen man seinen Heiratswunsch überhaupt nicht ausdrücken darf. Die zweite Kategorie sind Frauen, denen gegenüber man seinen Heiratswunsch eindeutig ausdrücken darf. Und die dritte Kategorie von Frauen sind diejenigen, dem gegenüber man seinen Heiratswunsch nur mehrdeutig ausdrücken darf. Also drei Gruppen, nochmal. Die erste, man darf ihr überhaupt nicht gegenüber seinen Heiratswunsch ausdrücken. Zweitens, Frauen gegenüber man seinen Heiratswunsch eindeutig ausdrücken darf. Und drittens, Frauen denen gegenüber man seinen Heiratswunsch nur mehrdeutig ausdrücken darf. Das sind die verschiedenen Kategorien von Frauen. Und machen wir schnell ein Beispiel für jede der drei Kategorien, damit wir verstehen, was wir sagen, und dann werden wir es ausführlicher machen. Eine Frau, gegenüber der man seinen Heiratswunsch nicht ausdrücken darf, ist logischerweise eine Frau, jede Frau, die verheiratet ist. Zum Beispiel. Weil jede Frau, die verheiratet ist, das darfst du nicht machen. Zweitens, ein Beispiel für eine Frau, der gegenüber man seinen Heiratswunsch ausdrücklich, also eindeutig ausdrücken darf, ist eine Frau, die weder verheiratet ist, noch sich in einer Idda befindet. Eine Idda, das werden wir gleich sprechen, beziehungsweise wird das intensiver kommen im zweiten Vortrag. Es geht hier um eine Nachphase einer Ehe. Das heißt, eine Ehe ist beendet worden und jetzt gibt es eine Nachphase von dieser Ehe, in der die Frau entweder noch als Ehefrau gilt oder nicht und je nachdem darf man seinen Wunsch ausdrücken oder nicht ausdrücken. Aber allgemein kann man sagen, die meisten Leute, wenn sie heiraten wollen, heiraten sie Frauen, denen gegenüber man seinen Heiratswunsch ausdrücken darf. Weil die Frauen nicht verheiratet sind und nie waren und weiß nicht was. Die dritte Kategorie sind Frauen, denen gegenüber man seinen Heiratswunsch nur mehrdeutig ausdrücken darf. Das sind diejenigen Frauen, das sind unter anderem eine Frau, die zum Beispiel verwitwet ist. Ihr wisst, dass wenn eine Frau verwitwet ist, das heißt ihr Mann ist gestorben, dann beginnt für sie eine Wartezeit, eine Idda sozusagen, auf Arabisch heißt es Idda, und diese Zeit dauert wie lange? Wie lange?
Neun.
Nein? Schade, ich dachte, du meinst vier. Vier, was? Die Einheit muss auch stimmen in der Physik. Vier Monate und zehn Tage. Vier Monate und zehn Tage. Bei. Das heißt, jetzt haben wir verstanden, was für Kategorien es gibt. Jetzt gehen wir ein bisschen detaillierter da rein. Erstens, Frauen, denen gegenüber man seinen Heiratswunsch ausdrücken darf, weil sie weder verheiratet sind, noch sich in einer Wartezeit, noch sich in einer Idda befinden. Diese Frau ist wiederum, gibt es zwei Kategorien davon. Entweder diese Frau um ihre Hand hat noch niemand gehalten. Oder jemand hat schon um ihre Hand gehalten. Ganz logisch. Und wenn jemand um ihre Hand gehalten hat, dann entweder weiß man, dass er abgelehnt worden ist. Oder man weiß, dass er noch nicht abgelehnt worden ist. Oder man ist sich nicht sicher. Es kann sein, er wurde abgelehnt. Oder es kann sein, er wurde noch nicht abgelehnt. Diese Fälle sind logisch denkbar. Nehmen wir den ersten Fall. Und zwar, diese Frau wurde, noch niemand hat um ihre Hand gehalten. Das heißt, noch niemand hat ihr gegenüber den Heiratswunsch ausgedrückt. Diese Frau, man darf ihr gegenüber den Heiratswunsch ausdrücken, indem man es entweder selbst macht oder indem man jemanden schickt. Das ist viel realistischer, weil die meisten trauen sich ja gar nicht selbst, das sowas zu sagen. Und so weiter und so fort. Die zweite Kategorie von Frauen sind diejenigen, um deren Hand jemand schon gebeten hat. Wir haben gesagt, entweder man weiß, dass er abgelehnt worden ist. Wenn er abgelehnt worden ist, Alhamdulillah, man darf dann um ihre Hand halten. Zweiter Fall, man weiß, dass er nicht abgelehnt worden ist. In diesem Fall ist es haram für einen Muslim, dass er seinen Bruder, dass man um die Hand betet, um die Hand halten möchte, von einer Frau, wo sein eigener Bruder schon ihm zuvor gekommen ist. Gemeint ist mit Bruder natürlich der Glaubensbruder. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, niemand darf seinem Bruder bei der Khitbah zuvorkommen. Das heißt, wenn man weiß, dass sein Bruder schon die Hand einer Frau gebeten hat, es ist haram für jemanden, so etwas zu machen. Und an dieser Stelle, liebe Geschwister, erkennen wir sehr deutlich, dass die islamische Scharia nicht eine ein Gesetz ist, das nur in der Moschee umgesetzt wird. Sondern das ist eine Lebensform. Der Islam ist eine Lebensform, die zeigt sich im Alltag in allen Aspekten des Lebens. Und wenn du gefragt wirst, was ist der Unterschied zwischen der islamischen Gesetzgebung und der Gesetzgebung der Völker vor uns oder anderen, was macht sie aus? Da kannst du das genau an solchen Beispielen festmachen und beweisen, dass die islamische Scharia eine vollkommene Religion ist, die keine Aspekte des Lebens vernachlässigt hat. Und das wäre ein Beweis dafür, dass die Tatsache, dass sie nichts ausgelassen hat von Aspekten des Lebens, ein Beweis, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und göttlicher Natur ist, Alhamdulillah, der uns zur Teil der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Tayyib. Wir haben gesagt gerade eben, dass wenn dein Bruder bereits schon um die Hand einer Frau gehalten hat, darfst du nicht um ihre Hand halten. Und diese Sache finden wir in der islamischen Scharia sehr oft, liebe Geschwister. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, niemand darf, sagt la tanajashu, das heißt, niemand darf den Preis unnötig in die Höhe drücken. Wie zum Beispiel bei einer Versteigerung. Du bist bei einer Versteigerung und du möchtest natürlich die Ware möglichst günstig ersteigern. Und was geschieht manchmal? Derjenige, der die Ware verkaufen will, einigt sich mit demjenigen, mit einem Freund von ihm, dass er mitbieten soll. Er soll mitbieten, um den Preis hochzudrücken. Und wenn er am Ende dann die Ware trotzdem bekommt, er gibt sie einfach dem Verkäufer wieder zurück und sie haben sich sozusagen abgesprochen untereinander. Nur damit eine dritte Person oder vierte Person nicht die Ware zu günstig bekommt. Okay? Er bietet mit, nur um den Preis zu holen. Auch das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Und deswegen hier kennen wir sehr deutlich, liebe Geschwister, dass Muslim sein bedeutet nicht nur beten und fasten und Zakat entrichten, die Säulen der Religion, sondern dazu gehört auch das zwischenmenschliche Verhalten. Dazu gehören auch die finanziellen Transaktionen und alles Mögliche, was die zwischenmenschlichen Handlungen unter den Menschen angeht, Alhamdulillah. Auch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Das heißt, niemand darf einem anderen beim Kaufen zuvorkommen. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Und zwar stell dir vor, du bist in einem Geschäft und du siehst, wie dein Bruder eine bestimmte Ware kaufen möchte. Das heißt, er ist schon geneigt dazu, die Ware zu kaufen. In diesem Moment kommst du und sagst ihm, hör mal zu, nee, es gibt da jemand, der verkauft es dir billiger. Oder du sagst ihm, vielleicht noch schlimmer, du sagst ihm, ich kann sie dir noch günstiger besorgen, lass es. Auch das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Jetzt könnte jemand einwenden und sagen, ja, aber das ist doch, ich gebe ihm doch einen guten Ratschlag und der kriegt es doch billiger. Richtig. Aber gleichzeitig zerstörst du die Beziehung zwischen diesem Bruder und dem anderen Bruder. Und deswegen, bei uns in der Religion gibt es eine Regel, sie heißt auf Arabisch, Dar'ul Mafsada awla min jalb al-maslah. Das heißt also, dass man ein Übel abwendet, hat Vorrang gegenüber, dass man einen Vorteil herbeiführt oder herbeiruft oder ähnliches. Ja? Das heißt also, erst einmal, wenn man vor der Wahl gestellt ist, zwischen einer freiwillig guten Sache zu machen, aber gleichzeitig würde man dafür etwas Schlechtes verursachen, in diesem Fall, da sagen die Gelehrten, lass das Gute weg, damit du das Schlechte auch nicht bekommst. Und dieses Prinzip, Alhamdulillah, kann man sehr, sehr, sehr oft anwenden. Zum Beispiel, liebe Geschwister, wenn wir beim Tawaf sind. Manche Leute, subhanallah, und viele von euch haben das bestimmt schon erlebt, wenn die Gebetszeit noch nicht eingetroffen ist in Masjid al-Haram, was wollen sie? Sie wollen unbedingt in der ersten Reihe beten. Was machen sie? Sie machen eine Reihe. Sie wissen, wo der Imam stehen wird und sie stellen sich dann teilweise mehr als eine halbe Stunde vor dem Adhan auf, um in der ersten Reihe zu beten. Die Sache ist an sich eine gute Sache. Warum? Weil die Engel beten für einen, wenn man in der ersten Reihe betet. Und ein Masjid al-Haram ist die edelste und heiligste und beste Moschee. Und das Gebet ist dort so wertvoll wie in keiner anderen Moschee. Aber gleichzeitig, was passiert? Sie reihen sich auf und sie stören diejenigen, die das Haus umschreiten. Sie stören diejenigen, die die Kaaba umschreiten. Und wenn es hier zu einem Konflikt kommt, wer hat Vorrang? Derjenige, der das Haus umschreitet, oder derjenige, der dort sein Salat verrichten will? Zweifellos derjenige, der das Haus umschreitet. Warum? Weil das Haus kann man nur da umschreiten. Aber das Gebet kann man auch an anderer Stelle in der Moschee verrichten. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, diese Regel, davon profitieren wir sehr viel. Und auch zum Beispiel beim Küssen des schwarzen Steins. Also wenn es, Alhamdulillah, möglich ist, ist eine sehr gute Sache. Aber stell dir mal vor, du boxst dich durch und du drückst den einen weg und den anderen weg und dann kommt es zu, wirklich zum Zorn, ja, neben dem Haus Gottes, subhanahu wa ta'ala. Und dann, nur weil du eine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, umsetzen möchtest, das ist sicherlich nicht in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass man sich Mühe gibt und dass man auch ein bisschen gedrängelt wird, das ist nicht das Problem. Aber wenn man das, wenn es dazu führt, dass man jemanden stupsen muss oder verletzen muss oder jemand wird zornig, das ist sicherlich eine Sache, die nicht in Ordnung ist. Wir haben gesagt, die erste Kategorie von Frauen sind diejenigen, die nie verheiratet waren, die nicht verheiratet sind und die auch sich nicht in einer Idda befinden. Idda, haben wir gesagt, zur Erinnerung, ist diese Nachphase nach dem Ende einer Ehe. Egal, ob die Ehe jetzt, wie sie beendet worden ist, kann sein, es gibt einen Talaq, kann sein, es gibt einen Khul', kann sein, es gibt einen Todesfall. Über die Sachen wollen wir noch sprechen. Also falls jemand diese Begriffe nicht kennt, ist kein Problem, weil das ist ja der Sinn des Vortrages, inshallah ta'ala. Also der zweite zumindest. Tayyib, die zweite Kategorie von Frauen sind diejenigen Frauen, die man denen gegenüber man seinen Heiratswunsch nicht ausdrücken darf, überhaupt nicht. Also weder eindeutig noch mehrdeutig. Welche Frau ist das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel eine Frau, die verheiratet ist. Jede Frau, die schon verheiratet ist und sich nicht in einer Idda befindet. Jede Frau, die also normal verheiratet ist. Logisch. Die zweite Kategorie von Frauen, die in diese Kategorie fallen, sind die Frauen, die sich in einer widerruflichen Scheidung befinden. Was ist eine widerrufliche Scheidung? Im Islam, man darf als Ehemann sich von seiner Frau, wenn es einen guten Grund gibt dafür, scheiden lassen. Wenn man das erste Mal das macht, dann nennt man das eine widerrufliche Scheidung. Das bedeutet was? Das heißt, zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gehört, dass er danach eine Phase gesetzt hat, die dafür da ist, dass man sich noch einmal überlegt, ob man es wirklich tatsächlich angehen möchte, diesen Talaq, diese Scheidung. Und erst wenn diese Phase ausläuft, ohne dass man als Mann die Frau zurückgenommen hat, erst dann gilt man endgültig als geschieden. Und diese Nachphase, das nennt man auf Arabisch Talqa Raj'iyya, auf Deutsch würde man sagen eine widerrufliche Scheidung. Das, aber was das bedeutet, genau, darüber werden wir auch inshallah ta'ala im zweiten Vortrag sprechen. Diese Frau, die sich in einer widerruflichen Scheidung befindet, sie ist eine Ehefrau. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ihre Ehemänner haben eher ein Anrecht darauf, sie zurückzunehmen, wenn sie Frieden stiften wollen. Ihre Ehemänner, das heißt hier, Allah hat sie als Ehemänner bezeichnet, also sind sie Ehemänner, obwohl die Scheidung schon ausgesprochen worden ist, die widerrufliche Scheidung. Ihre Ehemänner haben eher ein Anrecht darauf, sie wieder zurückzunehmen, wenn sie Friedensstiftung wollen. Die dritte Kategorie von Frauen sind diejenigen, die den gegenüber man seinen Heiratswunsch nur mehrdeutig äußern darf und nicht eindeutig. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Allah sagte im Koran Karim über ihn, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit zu den Menschen, zu den Weltenbewohnern entsandt. Oder auch übersetzt, wir haben dich besonders als Barmherzigkeit zu den Weltenbewohnern entsandt. Dieser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als Abu Salama radiallahu ta'ala anhu gestorben ist, war Salama, radiallahu anha, seine Ehefrau, Witwe. Okay? Salama war Witwe. Und Der Prophet a.s.w. hat sie versucht natürlich zu beruhigen und hat ihr auch einen Dua des Propheten s.a.w. beigebracht, was sie sprechen soll, wenn einem etwas passiert. Ihr kennt den Dua, wie heißt es? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wir gehören Allah und wir werden auch zu ihm zurückkehren. Wo Allah belohne mich aufgrund dieser Katastrophe, die mich ereilt hat, und gib mir statt ihr einen noch besseren Ersatz. Und der Prophet a.s. hatte vor, sie zu heiraten. Aber sie befindet sich in einer Nachphase der Ehe. Iddah. Wir haben gesagt, diese Nachphase nach dem Tod dauert 4 Monate und 10 Tage. In dieser Phase darf er keine eindeutigen Andeutungen machen. Er darf keine eindeutige Heiratswunsch äußern. Darf er nicht. A.s. Und das ist im Koran Karim fest verankert. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine mehrdeutige Sache gesagt. Er hat einfach gesagt, er hat über sich selbst gesprochen und hat der Wahrheit gemäß sich gelobt und hat eben gesagt, ich bin der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ich bin der Beste aller Menschen und mach dir keine Sorgen. Und nach diesen solche Worte ihr gesagt und auch diesen Dua beigebracht. Und ihr kennt die Begebenheit, dass sie radiallahu anha diesen Dua sprechen sollte, wo Allah gibt mir statt dieser Sache, die mir passiert ist, einen noch besseren Ersatz. Das heißt, gibt mir einen besseren Ersatz als Abu Salama. Und sie hat sich gesagt, oh Allah, wer ist besser als Abu Salama? Wer soll besser sein als Abu Salama? Und da hat Allah sie belohnt durch diesen Dua, durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Deswegen ist sie unsere Mutter, mit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Und diese Sache hat der Prophet mehrdeutig gemacht, was darauf hinweist, dass man es nicht eindeutig machen darf. Das ist der erste Fall. Das ist der Fall einer Frau, die verwitwet ist. Der zweite Fall ist der Fall einer Frau, die zum dritten Mal geschieden worden ist. Eine Frau, die zum dritten Mal vom gleichen Ehemann geschieden worden ist, der Ehemann darf sie nicht mehr zurücknehmen, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim gesagt hat, At-Taraqu Marratan. Das heißt, die widerrufliche Scheidung ist genau zweimal. Danach behält man sie wieder oder gibt sie auf gute Art und Weise frei. Das ist die Möglichkeit, die ein Muslim hat. Das heißt, nach dem dritten Mal darf der Ehemann sie gar nicht mehr zurücknehmen. Weil wenn er sie gar nicht mehr zurücknehmen darf, dann macht es Sinn, dass jemand anderes sich einmischen darf. Es macht Sinn, dass ein anderer sich einmischen darf. Aber da es sich um die Nachphase einer Ehe handelt, hat Allah subhanahu wa ta'ala gemäß seiner Weisheit nur erlaubt, dass man einen mehrdeutigen Heiratswunsch zum Ausdruck bringt. Das ist die zweite Kategorie von Frauen. Die erste war die Witwe, die Witwe, die sich in der Nachphase befindet. Und der zweite Fall war diejenige Frau, die zum dritten Mal vom gleichen Ehemann geschieden worden ist und sich auch in dieser Idda, dieser Nachphase befindet. Die dritte Kategorie oder die dritte Art von Frau ist diejenige Frau, die sich selbst hat freigekauft aus der Ehe. Das nennt man Khul'a. Und genauso wie der Mann im Islam ein Recht hat, die Scheidung auszusprechen, genauso hat auch eine Frau das Recht, wenn sie zum Beispiel es sich mit diesem Ehemann nicht mehr aushält, sie hat das Recht ebenfalls die Scheidung zu beantragen. Man nennt das im Islam dann nicht Talaq, sondern nennt das im Islam Khul'a. Und diese, als einmal eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, hat sie diesen Khul'a gemacht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das akzeptiert, was auf die Gesetzmäßigkeit dieser Art von Scheidung deutlich hinweist. Tayyib, diese Frau, wenn sie sich getrennt hat von ihrem Ehemann durch diesen Selbstfreikauf, nennt man auf Arabisch Khul'a, befindet sich ebenfalls in einer Nachphase der Ehe. In dieser Nachphase der Ehe genau das Gleiche. Man darf währenddessen einen mehrdeutigen Heiratswunsch zum Ausdruck bringen, aber keinen eindeutigen. Und dazu lesen wir jetzt eine Ayah aus dem Koran Al-Karim. Ich lese sie kurz auf Arabisch und dann inshallah ta'ala in deutscher Sprache übersetzt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Baqarah, Vers 235. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Übersetzt heißt es, und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht. Oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt. Es ist keine Sünde, wenn eine Frau verwitwet worden ist, dass du vorhast, diese Frau zu heiraten. Und es ist auch keine Sünde, dass du eine mehrdeutige, also eine Andeutung diesbezüglich machst. Allah weiß, dass ihr an sie denken werdet, subhanallah, aber er trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Das heißt also, trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, indem ihr mit ihnen ausmacht, dass ihr heiraten werdet. Das ist natürlich verboten, weil das wäre eine eindeutige Aussage. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. In der Verwitzung haben wir gesagt 4 Monate und 10 Tage. In anderen Fällen, das werden wir inshallah im zweiten Vortrag sehen. Wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor ihm vor und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Das war der Teil, inshallah, ein wenig kurz gefasst, den ich sagen wollte in Bezug auf vor der Ehe. Jetzt stellen wir uns vor, alhamdulillah, das ist die Frau, die man heiraten möchte. Und jetzt möchte man seinen Heiratswunsch zum Ausdruck bringen, einen eindeutigen, und angenommen, man darf das, weil die Bedingungen dafür erfüllt worden sind. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns eine kleine, sehr, sehr kleine Rede beigebracht, wie man das macht. Und zwar, wenn man dann als zukünftiger Ehemann zu dem Wali der Frau geht. Der Wali der Frau ist derjenige, das ist der Vormund der Ehefrau, der zukünftigen Ehefrau. Das heißt, das ist derjenige, der die Frau verheiratet. Denn im Islam eine Frau, gemäß der Ansicht der meisten Gelehrten, darf eine Frau sich nicht selbst heiraten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in einer Überlieferung, eine Frau darf nicht eine andere Frau verheiraten. Und eine Frau darf auch nicht sich selbst verheiraten. Sich selbst verheiratet nur eine Unzuchttreiberin, nur Allah zuvor bewahrt. Deswegen eine Frau ist, wie im Koran Karim auch geschrieben ist, die Frau verheiratet sich, sondern die Frau wird von einem Wali verheiratet. Wali ist immer der gesetzliche Vormund für die Frau. Diese Khutba, oder besser gesagt Khutba, spricht man, es besteht aus 3 Ayat aus dem Koran Al-Karim. Die erste Ayah ist von Surat An-Nisa. Und so sagte Abdullah Mas'ud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diese Rede folgendermaßen beigebracht hat, dass man sagt: Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladhina amanu اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون und die dritte آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Was gibt es Schöneres, als dass man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dankbar ist, indem man solch eine Edelsitzung mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala öffnet und sie bedeuten, und ihr glaubt, seht euch vor Allah vor, denjenigen, in dessen Namen ihr einander bittet, und auch seht euch vor der Verwandtschaftsbande vor, wahrlich Allah ist euch gegenüber ein Wächter. Und ihr glaubt, fürchtet Allah, so wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslime. Und ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht festigende Worte, dann sorgt er dafür, dass eure Taten rechtschaffen sein werden. Und er wird dafür sorgen, dass eure Sünden vergeben werden. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, hat fürwahr einen gewaltigen Sieg errungen. Und danach drückt man seinen Heiratswunsch aus. Und das war's. In diesem Moment darf dann kein anderer Bruder mehr dazwischen funken, unter einer Bedingung, solange er es sich erlaubt. Also wenn ein Bruder um die Hand einer Frau gehalten hat und er sagt, es ist kein Problem, Bruder, du darfst es auch machen, dann ist es kein Problem, dass man es macht, denn es ist sein Recht, auf das er in diesem Moment verzichtet hat. Jetzt kommen wir, liebe Geschwister, zum eigentlichen Ehevertrag. Auch wenn wir jetzt ein bisschen juristisch werden, aber ich werde schöne Sachen sagen, inshallah ta'ala, die interessant sind für den Mann, als auch eine schöne Sache, inshallah ta'ala, für die Frau. Ich könnte auch umgekehrt sagen, eine traurige Sache für den Mann, eine traurige Sache für die Frau, aber ich sage das extra so rum, damit wir glücklich sind, inshallah. Tayyib, der eigentliche Ehevertrag, liebe Geschwister, jeder Vertrag der Welt ist nur vorstellbar, wenn es einen Vertragspartner bzw. zwei Vertragspartner gibt. Ja? Man kann nicht einen Vertrag abschließen, es sei denn, es gibt Vertragspartner. Und es kann auch nicht zu einem Vertrag kommen, es sei denn, es gibt eine sogenannte Vertragsformulierung, eine sogenannte Sira auf Arabisch. Das heißt, das sind die Säulen des Vertrags. Was heißt Säule? Oder auf Arabisch Rukun. Was meint man damit? Ihr kennt die Säulen des Gebetes, ihr kennt die Säulen der Religion. Mit Säule meint man immer denjenigen Teil einer Sache, der diese Sache ausmacht. Ohne diese Säule wäre diese Sache nicht vorstellbar. Beispiel, der Islam. Der Islam ohne La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ist nicht vorstellbar. Beispiel für Salah. Das Salah ohne das Lesen, stell dir vor, du betest im Gemeinschaftsgebet und der Imam liest die Fatiha nicht. Das Gebet ist nicht vorstellbar. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Das heißt, die Hälfte der Fatiha machst du als Lobpreisung für Allah. Und die andere Hälfte der Fatiha machst du für dich selbst. Weil du bittest Allah, ab ihdina s-salat al-mustaqim, du bittest für dich. Stell dir vor, du sagst Allahu Akbar und gehst direkt in den Rukur. Also machst du dann gebetet überhaupt? Was ist das für ein Gebet, wenn du Allah um nichts gebeten hast? Ja? Das macht keinen großen Sinn. Und deswegen, Rukun ist immer das, was die Sache an sich ausmacht. Ein Vertrag ist nicht vorstellbar ohne Vertragspartner. Ein Vertrag ist nicht vorstellbar ohne eine Vertragsformulierung. Irgendwie muss einer von beiden zum Ausdruck bringen, dass er den Vertrag eingehen will, wie ein Angebot. Und irgendwie muss der andere zum Ausdruck bringen, dass er diesen Vertrag annimmt. Sonst ist ein Vertrag nicht vorstellbar, wie gesagt. Und auf Arabisch nennt man die Tatsache, dass der eine den Vertrag eingehen möchte, dass er ihn anbietet, dieses Angebot mit dem Ijab, und dass der andere den Vertrag annimmt, nennt man den Qabul. Wie das im Einzelnen stattfindet, hängt natürlich vom Vertrag ab. Aber wir sind hier beim Ehevertrag und da ist für uns Folgendes entscheidend. Wer sind die Vertragspartner bei einem Ehevertrag? Die Vertragspartner sind, liebe Geschwister, der zukünftige Ehemann und der Vormund der Frau. Der zukünftige Ehemann und der Vormund der Frau. Das sind die Vertragspartner. Natürlich gibt es auch Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Das ist ja logisch. Aber über die Bedingungen kann man sich sehr lange unterhalten. Und natürlich, wo man sich da unterhält, ist in ausführlichen Fiqh-Büchern. Aber was wir wollen ist, möchten uns über manche dieser Vertragsbedingungen ausführlicher unterhalten. Manche dieser Bedingungen in Bezug auf diese Vertragspartner ausführlich halten. Weil es gibt Dinge, die sind logisch. Ist ja klar, dass jemand nur heiraten. Du kannst nicht als Mann heiraten, wenn du noch nicht, ich hoffe, du bist 2 Jahre alt. Das macht keinen Sinn. Oder wenn du selbst ein Sklave bist, kannst du nicht einfach so heiraten. Und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, die sind logisch, braucht man nicht darüber lange zu reden, aber wenn man das ausführlicher nachschauen möchte, schaut man das in entsprechenden Büchern nach. Für uns ist wichtig, dass diese Heirat entscheidend ist, sie funktioniert nur, wenn der Vertragspartner, der Wali, sein Einverständnis dafür gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, er sagte, لا نكاح إلا بولي. Das heißt also, es gibt keine Heirat ohne einen Vormund. Es gibt keine Heirat ohne einen Vormund. Und im Koran al-Karim, Allah Azza wa Jal, es gab eine Begebenheit damals, und zwar hat ein Mann seine Frau geschieden. Und die Frau, wenn sie geschieden wird, kehrt sie zu ihrer Familie zurück. Und der Verantwortliche für sie, ihr Wali, war ihr eigener Bruder. Später wollte der Mann, der ehemalige Ehemann, yani, er wollte sie wieder heiraten. Und der Bruder hat gesagt, nein, ich gebe dir meine Schwester nicht mehr zur Ehefrau. Das, obwohl der Ehemann ist als ein aufrichtiger Mensch, ein guter Mensch, und sie passen auch beide zusammen. Es gibt nichts dagegen einzuwenden, außer dass der Bruder verletzt war. Der Bruder war verletzt, weil man hat eben seine eigene Schwester geschieden. Und dann hat er gesagt, nein, ich möchte meine Schwester nicht mehr an dich verheiraten. Und das nennt man im Islam Adl. Das nennt man im Islam Adl. Adl bedeutet, dass man als Wali sich weigert, die Frau, für die man verantwortlich ist, an einen Mann zu verheiraten, der Kufr ist. Kufr ist eine Person, die, also kann man grob sagen, sie passt zu dieser Frau. Das heißt, islamisch gesehen, er ist in Ordnung, er könnte diese Frau heiraten. Mit allen Aspekten, die wichtig sind. Und er hält sie trotzdem davon ab. Und darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hat eine Ayah im Koran herabgesandt, und sie lautet, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْطُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Auf Deutsch heißt übersetzt, und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, das heißt also, diese Idda nach dem Talaq ist ausgelaufen, haltet sie, wer ist hier denn angesprochen? Allah sagt, haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten. Wer soll derjenige sein, der abhält? Wer ist derjenige, der angesprochen ist?
Der Wali.
Der Wali, logischerweise. Und deswegen sagen die meisten Gelehrten, sagen, wenn der Wali nichts zu sagen hätte, dann würde diese Eier keinen großen Sinn machen. Dann hätte er auch dich oder mich ansprechen können. Okay? Das heißt also, das ist natürlich, nennt man das im Islam, kein Nass. Das ist keine hundertprozentige, eindeutige Aussage, dass ein Wali unbedingt sein muss, aber es ist ein starker Hinweis, und der klare Hinweis, oder klare Beweis, der Hadith, den ich vorhin, oder mehr als ein Hadith, den ich vorhin erwähnt habe. Aber es ist ein starker Hinweis darauf, weil er eben den Bruder in diesem Moment angesprochen hat, hör mal zu, du sollst deine Schwester nicht davon abhalten, diesen Mann nochmal zu heiraten. Nur weil er dir geschieht hat, das ist nicht ein Grund genug dafür.